Deutschlandfunk, Europa heute.
Die EU hat die ganze Nacht verhandelt. Heute Morgen dann meldete der Gipfel Vollzug. Sie einigt sich auf ein verschärftes Klimaziel bis 2030. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll auf einen Wert von 55% sinken. Nicht nur ihren Klimastreit konnten die 27 Mitgliedstaaten beilegen, auch den Konflikt um den Haushalt und das bereits gestern Abend. Von einem doppelten Sieg sprach der polnische Ministerpräsident Morawiecki und meint damit den Kompromiss zwischen Polen, Ungarn und dem Rest der EU im hart ausgefochtenen Streit um die Blockade des EU-Haushalts. Für das insgesamt 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket ist der Weg jetzt frei. Nun können die 750 Milliarden Euro Hilfen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds fließen, sofern das Europaparlament zustimmt. Florian Kellermann in Warschau, bevor wir über die Einigung im Klimastreit sprechen, lassen Sie uns zuerst noch mal auf die Auseinandersetzungen um den Haushalt blicken. Wie wird dieser Kompromiss auf dem EU-Gipfel in Polen gesehen? Wie fallen die Reaktionen heute Morgen aus?
Die Opposition atmet auf und sagt, wir sind knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Gott sei Dank. Aber die Hardliner im Regierungslager, die sind enttäuscht darüber, dass man den Rechtsstaatsmechanismus nun eben doch zugestimmt hat. Das gilt vor allem für Justizminister Zbigniew Ziobro. Er sagt, das war ein Fehler, da zuzustimmen. Das war kein Erfolg für Morawiecki. Es gibt jetzt auch einen Expertenstreit darüber, wie bindend letztendlich diese Abschlusserklärung ist, diese Schlussfolgerungen des Gipfels, die diesen Mechanismus so ein bisschen einpacken sollen, wie es in Polen heißt. Die einen sagen, rechtlich binden ist das nicht, das hat keinen großen Wert. Die anderen sagen, naja, aber politisch ist das eben doch eine Ansage, wenn das eben von den EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen wird. Deswegen ist das eben doch eine wertvolle Erklärung und eine wertvolle Einschränkung des Mechanismus.
Diese Auseinandersetzung um den Haushalt haben ja auch gezeigt, dass es innerhalb der polnischen Regierung rumort. Wie könnte es da jetzt in Warschau weitergehen?
Ja, wenn der polnische Justizminister Ziobro, den ich schon angesprochen habe, konsequent wäre, dann müsste er jetzt eigentlich die Regierung platzen lassen. Denn aus seinen Reihen kam ja die Parole Veto oder Tod. Keinesfalls der Mechanismus in der Form, wie er vorgestellt worden war. Ich glaube allerdings nicht, dass er diesen Schritt tatsächlich gehen wird, weil der eben letztendlich zu Neuwahlen führen würde. Seine Formation würde dann wohl nicht mehr auf der Liste der Peace kandidieren können. Und dann sehr wahrscheinlich auch an der 5%-Hürde scheitern. Ich glaube also, er wird sich das zweimal überlegen, Ziobro, ob er die Regierung jetzt platzen lässt.
Die polnische Regierung ist ja gemeinsam mit der ungarischen aufgetreten. Haben Sie denn noch Unterschiede beobachten können zwischen Morawiecki und Orbán in der Auseinandersetzung mit EU-Kommission und deutscher Ratspräsidentschaft?
Eigentlich nicht. Sie scheinen sich schon sehr gut abgestimmt und koordiniert zu haben. Klar ist, diese de facto Aufschiebung des Mechanismus war vor allem wichtig für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Er steht vor einer Parlamentswahl 2022 und möchte eben nicht, dass davor Schlagzeilen aufkommen über Verfahren der EU-Kommission, die zu Mittelkürzungen führen könnten. Polen auf der anderen Seite war wohl unter stärkerem Druck, eben durch diese Querelen im eigenen Lager, über die ich schon gesprochen habe. Vizeministerpräsident Jarosław Kaczynski, der starke Mann in Polen, war ziemlich sauer über die Profilierungskampagne des Justizministers und es war wohl für ihn schon auch wichtig, dass da jetzt mal Ruhe ist und diese Debatte in Polen mit diesem Kompromiss auch beendet ist.
Wenn es um EU-Gelder geht, dann gibt es ja mit Blick auf Ungarn Bedenken, dass die Regierung mit europäischem Geld nicht so umgeht, wie es eigentlich rechtlich geboten ist. Für Polen gilt dieser Vorwurf nicht?
Nein, also in dieser Form gilt er für Polen nicht. Es gibt zurzeit einige Maßnahmen der Peace, die wohl dazu führen können, dass es weniger Geld gibt für größere Städte, zum Beispiel Warschau und auch Posen, also für Städte, wo die Opposition in der Lokalpolitik das Sagen hat. Es ist aber, denke ich, kaum zu vergleichen mit diesem himmelschreienden Nepotismus von Orbáns Regierung, wo sich Freunde und Familienmitglieder ungeniert bereichern können. Das wäre in diesem Ausmaß in Polen zumindest für mich unvorstellbar. Die EU-Mittel sind hier im Großen und Ganzen sehr sinnvoll verwendet worden und das sieht man auch, wenn man durch das Land fährt. Warschau hat sich seit dem EU-Beitritt 2004 zu einer modernen Metropole entwickelt. Die Verkehrsinfrastruktur im Land ist radikal verändert. Es gibt viele Autobahnen und Schnellstraßen, die neu sind. Und auch auf den Dörfern ist viel investiert worden in Infrastruktur, aber auch in die landwirtschaftlichen Betriebe, die heute eben vor allem die größeren auf EU-Standard arbeiten.
Welche Bedeutung haben die EU-Gelder denn jetzt für Polen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie?
Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind in Polen spürbar, aber nicht so gravierend wie zum Beispiel in den südeuropäischen Ländern. Trotzdem wird Polen ziemlich viel Geld aus diesem Corona-Hilfsfonds bekommen. Allein über 20 Milliarden Euro an direkten Zuwendungen in den kommenden 7 Jahren. Hinzu kommen ja dann nochmal mögliche Kredite. Das ist natürlich Geld, das man sehr gut gebrauchen kann, um denen zu helfen, zunächst mal, die diese Pandemie besonders hart trifft. Das ist in Polen sehr stark die Transportbranche, die in den vergangenen Jahren einen erheblichen Teil zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat und die natürlich auch leidet unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen.
Herr Kellermann, nach dem Durchbruch im Haushaltsstreit hat sich der EU-Gipfel am Morgen ja auch auf das künftige Klimaziel der EU geeinigt. Es hat auch deswegen gedauert, weil Polen und einige andere östliche Länder auf zusätzliche finanzielle Hilfen für die Energiewende beharrt haben. Wie schätzen Sie den Erfolg ein aus polnischer Sicht?
Ja, Polen sieht das auch als Erfolg. Man argumentiert ja nicht mehr so sehr gegen Klimaschutz in den vergangenen Monaten, sondern vielmehr dafür, dass es schlicht mehr Mittel braucht, größere Solidarität, damit auch Polen seine Wirtschaft in dieser Richtung umbauen kann. Polen gewinnt immer noch einen Großteil seines Stroms aus Kohle und es möchte eben ein Industrieland bleiben. Aus polnischer Sicht ist man da aber eben schon dazu bereit, sich zu bewegen und ist auch schon dabei. Es gibt inzwischen ein offizielles Ausstiegsdatum für den Kohlebergbau zur Kohleverstromung. Relativ weit weg noch, 2047, aber immerhin. Und man ist also bereit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, stark zu reduzieren. Polen möchte dabei als Zwischenlösung auch auf Gas setzen und auch auf Atomenergie möglicherweise. Das kommt nicht bei allen EU-Mitgliedern gut an, aber eine Blockadehaltung war das so, zumindest aus polnischer Sicht, im polnischen Selbstverständnis nicht in den vergangenen Monaten.